Liebe Gemeinde, ich denke, viele von Ihnen kennen dieses Sprichwort oder diese Redewendung, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Stammt aus einem Werk von Goethe, für die klassisch Gebildeten unter Ihnen, und zwar aus einem Drama namens Egmont. Und in dem dritten Akt dieses Dramas sagt dieser Egmont einmal selbst, er habe zwei Seiten. Dass er einerseits, wenn er sich sozusagen im öffentlichen, im politischen Bereich bewegt, dass er da oft innerlich kalt ist und hart, selbst wenn er nach außen hin froh und fröhlich wirkt. Sozusagen zwei Seiten, vielleicht haben Sie das auch manchmal, nach außen lächelt man fröhlich und innerlich sieht es ganz anders aus. Und dann sagt dieser Egmont, ja, wenn er dann aber jetzt hier sozusagen zu Hause ist, da wo Menschen sind, die er liebt und die ihn lieben, da ist er sozusagen der wahre Egmont. Friedvoll, liebevoll, ruhig. Und auch das kennen wir, denke ich. Man ist in den eigenen vier Wänden nicht immer der gleiche, als wenn man die eigenen vier Wände verlässt. Wenn jemand solche zwei oder gar mehr Seiten hat, dann liegt das in der Regel nicht daran, dass das irgendwo in den Genen liegt, sondern dann liegt das eben an äußeren Umständen oder auch an Lebenserfahrungen, die man gemacht hat. Oder eher theologisch gesagt, dass immer wieder Menschen auch zerrissen sind und innen manchmal anders sind als außen oder an dem Ort anders sind als an einem anderen Ort. Darin zeigt sich, dass wir in einer zerrissenen Welt leben. Theologisch eine gefallene Welt, eine gefallene Schöpfung. Der Mann, um den es heute in der Predigt geht, ist auch innerlich zerrissen. Seine Gefühle fahren Achterbahn. Innerhalb kurzer Zeit können die wechseln. Klage und plötzlich Begeisterung. Loben und plötzlich Fluchen. Wie kommt es dazu? Verantwortlich sind hier auch die äußeren Umstände. Dieser Mann hat Feinde. Und wer Feinde hat, der weiß, da können die Gefühle Achterbahn fahren. Mal fühlt man sich sicher und gut und plötzlich hat man wieder Angst. Fühlt sich unter Druck gesetzt. Der Mann hat Feinde, die so sehr Feinde sind, dass sie sich sogar gerne sehen würden, wenn er gar nicht mehr leben würde. Noch schlimmer ist, dass dieser Mann auch keine wirklichen Freunde mehr hat. Dass auch seine Freunde sich abgewendet haben. Sozusagen zu seinen Feinden übergewechselt sind. Und kann man fragen, warum hat dieser Mann sich Feinde gemacht? Nun, das ist ein langer Prozess. Aber ich möchte mal ein Beispiel nennen, was dieser Mann gemacht hat. Einmal hat er einen Krug dabei. Und den Krug zerschmettert er. Und dann sagt er zu den Leuten, die dabei sind, so wird diese Stadt und so werden die Bewohner dieses Landes zerbrechen. Das ist natürlich keine Sache, die einem viel Freunde einbringt, wenn man sowas macht. Wenn ich jetzt einen Krug dabei hätte und die da runterwerfe und sage, so wird die Kirche hier bald zerbrechen und Steinach mit dabei. Dann werden sie vielleicht fragen, was ist mit Merkettling los? Vielleicht so eine gewisse Irritation. Manche würden sagen, jeder hat mal einen schlechten Tag. Manche würden mich vielleicht sogar loben und sagen, endlich wird hier auch mal Gericht verkündigt und nicht immer nur Gnade. Gut, einmal ist vielleicht noch in Ordnung, aber stellen Sie sich vor, ich würde das nächste Woche wieder machen. Und am grünen Donnerstag, und Karfreitag, und Ostersonntag, und Ostermontag wieder immer so Sachen. Oh, es wird alles zerbrechen. Dann werden Sie irgendwann denken, jetzt langt's aber mal. Ich gebe ihm noch eine Chance. Aber dann gehe ich erstmal nicht mehr in die Kirche, gucke mich mal woanders um. Und wenn ich dann immer noch nicht aufhöre, dann werden sie irgendwann mal sagen, ich muss ihm mal einen Brief schreiben. Ne? Oder dem Kirchengemeinderat, oder dem Dekan, am besten noch dem Oberkirchenrat. Und wenn ich dann immer noch nicht aufhöre, dann wird man merken, der ist irgendwann untragbar hier. Also das macht keinen Sinn mehr. Der muss hier mal aus Hössenswartensteinach abgezogen werden. Und alle atmen auf. Jetzt können wir endlich mal wieder was Schönes hören. Ja, also man kann verstehen, warum dieser Mann, der immer nur so negative Botschaften hatte, dass der sich keine Freunde gemacht hat. Aber warum hört der Mann nicht auf? Da gibt es einen äußeren Grund und einen tiefergehenden Grund. Der äußere Grund: Als der Mann diesen Krug zerbricht, ist er gerade im sogenannten Hinnom-Tal oder Ben-Himmon-Tal, ganz nah bei Jerusalem. Und offensichtlich wurde zur Zeit, da der Mann dort lebte, gelegentlich auch Kinder in diesem Tal geopfert. Einem fremden Gott, obwohl das ja im Alten Testament ganz klar verboten ist, so etwas. Das heißt, dieser Mann hat auch einen berechtigten Grund, warum er so redet. Er prangert also an, dass die Menschen sich von Gott abgewendet haben und dass daraus aber nicht etwas Gutes resultiert. So wie manche heute sagen, wenn man mal den Glauben weglässt, dann wird's besser. Sondern dass daraus gerade etwas noch Schlimmeres resultiert. Aus der Gottlosigkeit ergeben sich gottlose Taten. Der Mann hat eigentlich gute Gründe, dass er so handelt. Dass er immer wieder ruft, Frevel, Gewalt. Gott wird das nicht dulden. Wenn er nicht aufhört, wird er euch zerbrechen wie diesen Krug. Aber dann gibt es noch einen tieferen Grund, warum er das so macht. Denn auch eigentlich ist dieser Mann auch hier gespalten. Wer will sich schon Feinde machen? Eigentlich will er das ja gar nicht. Eigentlich will er, wie wir alle, gute Zeiten mit Freunden verbringen, in Frieden leben, gute Zeiten haben. Stattdessen macht er sich Feinde, er wird sogar geschlagen, kommt sogar kurzzeitig mal in einen Kerker. Ja, was ist der eigentliche Grund, warum dieser Mann keine Ruhe gibt? Es liegt daran, dass Gott ihn zum Propheten erwählt hat. Und diese Erwählung und Beauftragung ist so stark, dass dieser Mann im Namen Gottes reden muss, ob er will oder nicht. Kann man sich kaum vorstellen. Und so ist aber auch seine Beziehung zu Gott eine zerrissene Beziehung. Einerseits ist Gott sozusagen sein einziger wirklicher Freund, der auch stark ist und die Macht hat, alles zu ändern. Und der auch einmal dafür sorgen wird, dass er einmal nicht der Außenseiter ist. Andererseits klagt er Gott an, dass er ihm eine unerträgliche Last auferlegt hat, sodass er sogar ausruft, ach, wäre ich doch nie geboren worden. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Hören wir nun dieses Selbstzeugnis dieses zerrissenen Mannes einmal an. Dieser Mann heißt Jeremia, Prophet Gottes. Ich lese aus Jeremia 20, die Verse 7 bis 18. Herr, du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Du bist mir zu starr gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an Gott denken. Ich will einfach nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Meldet ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr der Heerscharen, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Übeltäter errettet. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem ich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihn fröhlich machte. Dieser Mann soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat, ohne Erbarmen. Am Morgen soll er Wehklage hören und am Mittag Kriegsgeschrei, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleib, sodass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Kummer sehen muss und meine Tage in Schmach enden? Liebe Gemeinde, da kann man eigentlich nicht mehr viel sagen bei solch einem erschütternden Selbstzeugnis. Und erstaunlich, dass es schon damals in der Zeit so aufgeschrieben wurde. Wie geht's uns damit? Zum Glück, oder ich hoffe es zumindest, dass niemand in solch einer Extremsituation ist. So kann man sich fragen, naja, dieser Jeremia, das ist ja ganz anders. Was fangen wir damit an? Ich möchte aber dennoch mal so drei Brücken schlagen von diesem Text, von dieser einmaligen Lebensgeschichte dieses Jeremia hin zu uns heute. Eine erste Frage möchte ich stellen, und ich denke, dieser Text stellt auch diese Frage. Wie ist es eigentlich mit unserer Nachfolge? Ist das nur etwas so für heitere Zeiten, wenn es uns gut geht? Und wenn es dann doch mal schwierig wird oder Leute sich sogar gegen uns stellen, dass wir dann sofort zurückzucken und sagen, nee, dann lieber nicht. Wie weit geht eigentlich unsere Nachfolge? Vor vielen Jahren sagte mal ein Lehrer zu mir, ach, wenn er mal ein paar Millionen gewinnen würde, dann würde er sofort mit der Arbeit aufhören. Er wird sich zurückziehen und das Leben genießen. Kann man natürlich gleich über den Lehrer schimpfen und sagen, hat er ein Lehrer, der es nur fürs Geld macht, den braucht man auch nicht. Aber so war dieser Lehrer gar nicht. Sondern es ist ja so, wie das viele Berufstätige erleben. Es gibt manchmal Tage, wo man sagt, himmelhoch jauchzend, so richtig, ja, man ist mit dem Herzen dabei. Und dann kann es am nächsten Tag schon wieder sein, warum tue ich mir das eigentlich an? Das kennt man ja vielleicht. Ist ja nicht immer alles so und so. Sondern es geht ja immer wieder auch durcheinander. Und so war es bei diesem Mann auch. Und ich habe mir damals überlegt, ja, wie wird's mir denn gehen? So diese Sehnsucht, einmal allem Druck und allen Zwängen zu entkommen, das kann ich schon gut nachfühlen. Das kann ich verstehen. Und immer, wenn Sie ein paar Millionen übrig haben, können Sie auch mal bei mir einen Briefkasten werfen. Kann man schon mal vorstellen, mal so eine Weile auszusetzen, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Man nennt es dann fromm Sabbatjahr. Aber das wirklich bis zum Ende meines Lebens unter der Palme sitzen, um die Welt reisen? Ich kann natürlich nur vermuten, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Aber ich vermute, ich könnte das nicht. Ich bin so sehr davon überzeugt, dass dieser Glaube an Jesus Christus wahr ist. Ich glaube nicht, dass ich das ein Leben lang einfach zurückhalten könnte und irgendwelchen Palmen das erzähle. Ich glaube nicht, dass es mir so extrem ginge wie Jeremia, der ein inneres Feuer, der richtige körperliche Schmerzen bekommen hat, als er gesagt hat, ich predige einfach nicht mehr. Ätsch Gott, ich lasse das jetzt einfach mal. Aber ich glaube, mein Gewissen würde auch anfangen zu brennen. Weil ich ja einerseits weiß, dass ich die von Gott geschenkte Lebenszeit verplempere und andererseits weiß, ich enthalte den Menschen etwas Wichtiges vor. Denn wir brauchen ja nun mal Jesus als das Brot des Lebens, sonst verhungern wir womöglich in Ewigkeit. Sollte man dieses Brot den Menschen vorenthalten und in seiner eigenen Speisekammer verstecken? Die Frage also, wie steht es eigentlich mit unserer Nachfolge? Wie ist es, wenn Widerstände kommen, Hindernisse auftreten? Gehen wir trotzdem weiter oder nicht? Ein zweiter Gedanke. Gehen wir nun in der Nachfolge so weit, dass wir auch Unrecht offen ansprechen? Ich möchte da auch ein Beispiel nennen, was mir ja immer sehr am Herzen liegt. Wer mich öfter predigen hört, der weiß das. Der österreichische Theologe Georg Fischer, der schreibt in seinem Jeremia-Kommentar, Jeremia wünscht, dass er nie das Licht der Welt erblickt hätte. Heute sind wir Zeugen einer tragischen Verkehrung. Unzählige Kinder, die wohl gerne leben wollten, werden vor der Geburt umgebracht. Eigentlich ein unfassbarer Skandal. So viele Kinder jedes Jahr, die nicht einmal das Licht der Welt erblicken. Und wir wissen ja, Leben ist immer Leben, das Leben will. Das kann man bei jedem Lebewesen sehen. Es ist ja nicht so, dass die Kinder eigentlich gar nicht wollen, die ungeborenen Kinder. Fragen kann man sie ja sowieso nicht. Das ist ein Skandal. Ein Skandal ist auch die Ideologie, die dahinter steckt, Früher war es irgendein Gott Moloch oder ein Gott Baal, dem man die Kinder geopfert hat. Heute opfert man sie unserer Selbstverwirklichung. Dass der Mensch selbst Maß aller Dinge ist, dem Individualismus. Letztlich opfern wir sie uns selbst. Der Mensch, der sich zum Gott gemacht hat. Ein weiterer Skandal ist, dass viele Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind, von ihrem Umfeld im Stich gelassen werden. Dass sie nicht ermutigt werden, diesen schweren Weg zu gehen. Ein Skandal ist auch, dass viele Abtreibungen, zwar über 90%, gar keinen medizinischen Grund haben. Dass weder die Kinder schwer krank sind, noch das Leben und der Mutter irgendwie in Gefahr ist. Wir haben ja jetzt bald den Kirchentag und da wurde diskutiert, ob da so eine Partei wie die AfD dabei sein darf. Und ich denke, ich selber habe auch sehr große Probleme mit der Partei, weil sie immer so dieses Deutschland so im Blick hat. Und Jesus hatte ja nicht so ein Denken in Nationen und Länder und Völker und so weiter. Aber ich wundere mich manchmal, dass nicht auch mal über andere Parteien nachgedacht wird. Wenn man jetzt mal diesen Punkt Abtreibung rausgreift und mal schaut, welche Parteien denn letztlich die Abtreibung legalisieren wollen. Tja, was finden wir da? Ich nenne jetzt mal nur die Farben, damit niemand sagt, Herr Kettlinger hat gesagt, hat hier Parteien genannt. Das geht aber nicht, Herr Pfarrer. Also die Farben sind, wer es nicht hören will, weghören, lila, grün und neuerdings oder immer mehr zunehmend auch rot. Also ein bisschen je linker, desto mehr geht's den Kindern an die Kragen, so kann man das ein bisschen sagen. Ich rede es mal deutlich, ich mache es jetzt mal wie Jeremia, ne? Ich sage es jetzt mal deutlich. Man dürfen mir nachher auch Mails schreiben und böse Briefe, ist mir jetzt egal. So, damit ist das Thema aber auch schon durch und kommen jetzt zu noch einem letzten Punkt. Wir alle erleben es vielleicht nicht so extrem wie Jeremia, aber doch kennen wir das, dass Menschen sich gegen uns stellen. Oder dass wir Gott einfach nicht verstehen und selbst unser Glaube uns zur Last wird. Was hilft uns da? Dieser Text hat ja seinen Grund, dass er im Kirchenjahr innerhalb der Passionszeit ist, wo wir an das Leiden und Sterben von Jesus denken. Und bei Jesus ja auch so ähnlich. Er hatte viele Feinde. Seine Freunde haben ihn verlassen. Groß getönt, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, aber danach sind sie alle weggelaufen. Jesus hat ja auch gelitten wie dieser Jeremia. Und im Garten Gethsemane hat auch Jesus unter seinem himmlischen Vater gelitten, so wie Jeremia unter Gott gelitten hat. Dass nämlich sein himmlischer Vater will, dass er diesen schweren Weg geht ans Kreuz und Jesus will es eigentlich nicht. Ja, wer will denn auch schon in Leid und Schmerz hineingehen? Ist ja auch verrückt. Aber nun macht Jesus zweierlei. Und vielleicht kann das auch für uns hilfreich sein. Das erste ist, er läuft nicht vor Gott weg. Er hat Angst im Garten Gethsemane. Er läuft jetzt aber nicht ziellos im Garten herum und führt Selbstgespräche und baut seine Aggression und Ängste ab, indem er gegen die Bäume haut, sondern er betet. Er bringt seine Not, seine Angst ins Gebet. Und unser Predigttext beginnt ja auch, dass Jeremia betet. Herr, Yahweh. Yahweh bedeutet, ich bin für dich da. Und dann geschieht etwas, das aus diesem Gebet etwas erwächst. Und das kann man nur erleben, wenn man es ausprobiert. Jesus hat dreimal gebetet. Manchmal genügt es nicht, einmal geschwind beten und dann denkt man, ah, passiert ja nichts, also lassen wir's. Manchmal dauert es Wochen, Monate. Im Gebet erwächst nun aber, dass Jesus wieder neu klar wird, dieser, mein himmlischer Vater, ist wirklich ein Papa. Ja, auf Aramäisch, das war damals die Umgangssprache, heißt das Abba, Papa, Abba. Das ist wirklich ein Papa, der wie eine Mama ist, eine liebe Mama. Das wird ihm wieder neu klar. Und auch Jeremia wird das immer wieder klar. Er hat zwar immer wieder dieses Gefühlschaos zwischen Klage und Lob, aber es ist das Gebet, das ihn zum Lob bringt. Dass er plötzlich anfängt zu sagen, singt und rühmt Gott. Das geschieht durch das Gebet hindurch. Jesus findet auch durch das Gebet hindurch ein neues Vertrauen zu seinem himmlischen Vater und findet so Frieden in aller Zerrissenheit. So eine innere Stärke. Es gibt ja manchmal Leute, die haben so eine innere Stärke, da kann kommen, was will, das haut die nicht um. Da guckt man dann, wie geht denn das? Wer innerlich einen Frieden hat und stark ist, der kann sehr viel ertragen. Und bei Jesus ist es dann so, nachdem er dreimal gebetet hat, hat er diesen Frieden und diese Stärke neu bekommen. Er steht auf und geht Judas, seinem Verräter, entgegen und den Wachen, die ihn festnehmen. Er geht diesen Weg und zum Glück geht er ihn, denn es ist für unser Heil und für unsere Rettung. Und das ist, glaube ich, etwas auch Besonderes für uns. Wir dürfen Gott, wir dürfen diesem Jesus nachfolgen, auch wenn es manchmal etwas kostet. Warum? Weil dieser himmlische Papa, der wie eine liebevolle Mama ist, uns zur Seite steht. Wir dürfen auch mutig immer wieder unsere Stimme gegen Frevel und Gewalt erheben, weil der himmlische Vater uns liebevoll zur Seite steht. Wir dürfen in tiefster Not dennoch beten, auch wenn andere vielleicht sagen, es macht doch gar keinen Sinn. Weil im der, an den wir uns wenden, weil dieser Gott sich selbst in Jesus in tiefste Not begeben hat. Im Leiden sich an diesen gekreuzigten Jesus zu wenden, das kann eine große Hilfe sein. Und dann auch, wenn Gott uns wirklich Lasten auferlegt, die kaum zu tragen sind, dann wird das aber dennoch einen Sinn haben. Bei Jeremia hat es einen Sinn, dass er diesen Auftrag hatte. Bei Jesus hat es einen Sinn, dass er im Garten Gethsemane nicht einfach von seinem Auftrag entbunden wurde. Und so mag das auch für uns sein. Vielleicht werden wir es im irdischen Leben noch nicht sehen, aber ich glaube, wir werden es einmal sehen. Der Schluss unseres Predigttextes, ich lese es noch einmal, Vers 18. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Kummer sehen muss und meine Tage in Schmach enden? Das ist eine Erfahrung, die immer wieder Menschen in der Menschheitsgeschichte gemacht haben und auch immer wieder machen werden. Und nicht immer gibt es ein Happy End. Aber wenn wir, ich möchte einen Vers von Paulus sagen, Paulus, der auf Jesus blickt, den gekreuzigten und auferstandenen, der die Welt überwunden hat, der sagt dann dieser Zeit Leiden fallen nicht ins Gewicht angesichts der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, so in Römer 8. Und so bin ich überzeugt, am Ende unseres Predigttexts steht dieser Satz, den ich gerade gelesen habe. Meine Tage in Schmach enden. Das wird aber nicht am Ende stehen, sondern am Ende wird das stehen, was in unserem Text in der Mitte steht. Dieses singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Übeltäter errettet. Daran dürfen wir glauben, dass das einmal geschehen wird. Das dürfen wir hoffen. Und das werden wir auch einmal sehen. Davon bin ich überzeugt. Amen.